Zu Anfang dieser Folge ein kleiner Disclaimer. In dieser Folge vom Podcast der Babywelt Elternsein ist kein Kinderspiel sprechen wir offen über das Thema Kinderwunsch. Dabei können sensible Inhalte zur Sprache kommen, die emotional vielleicht herausfordernd sein können. Deswegen bitte beachte, dass die besprochenen Erfahrungen individuell sind und keine medizinische oder psychologische Beratung ersetzen. Wenn dich das Thema persönlich belastet, zieh gerne, wenn du dich danach fühlst, professionelle Unterstützung hinzu. Und wenn das gerade nichts für dich ist, dann ja, skip einfach diese Folge und hör dir eine von den anderen an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Babywelt. Elternsein ist in Klammern kein Kinderspiel. Also manchmal ein Kinderspiel und manchmal eben nicht. Mein Name ist Frieda Levin. Ich bin eure Hostin. Ich bin Comedian, Autorin, Influencerin und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft mit Hoffnung beginnt, aber für viele eben auch mit Unsicherheit, mit Warten, mit sehr viel Schmerz verbunden ist. Wir sprechen über Kinderwunsch und möglicherweise eben auch unerfüllter Kinderwunsch. Was passiert, wenn das Wunschkind auf sich warten lässt und wenn die sogenannte Reise dorthin zu einer emotionalen Herausforderung wird? Und ich habe heute eine Gästin hier. Ich fühle mich super geehrt, dass du da bist. Ich freue mich richtig, richtig doll. Du bist, glaube ich, für viele Menschen ein Leitbild und auch ein Sprachrohr. Einfach ein sehr schlauer Mensch. Deswegen schön, dass du da bist. Anna Adamian. Hallo.
Hallo, wie süß.
Anna, erzähl uns in kurzen Sätzen, wer du bist, was du machst.
Oh, das finde ich ja immer am allerschwierigsten. Ne? Du kannst mich alles über künstliche Befruchtung, Endometriose und die kompliziertesten Sachen fragen. Das kann ich dir alles beantworten. Aber diese Frage, beschreibe dich, wer bist du, was machst du, immer voll schwierig. Also, ich bin Anna Adamian, ich bin gerade 29 Jahre alt. Ich lebe in Köln mit meinem Mann, unserem Hund und unserem zweijährigen Wunder. Ich kläre seit 8 Jahren auf Social Media auf über Endometriose, über den ja jetzt mittlerweile erfüllten Kinderwunsch, wobei wir gerade auch einen unerfüllten zweiten Kinderwunsch noch haben, Adenomiose, ja die Fehlgeburt, die ich erleben musste, alles was irgendwie so zu dieser Reise dazugehört, alles was mich beschäftigt, alles was irgendwie da ist in meinem Leben, darüber spreche ich recht offen. Ich habe 3 Bücher geschrieben. Mein drittes Buch ist ein Kinderbuch, kommt jetzt gerade raus. Da geht es um künstliche Befruchtung. Also ich bin quasi auch Autorin, finde ich immer so komisch zu sagen.
Nee, finde ich prima. Genau das bist du. Kannst du mal richtig ernsthaft auf deine Schulter klopfen, Schwester? Ohne Witz. Du bist eine fucking Autorin. Bring it on.
Danke. Ja, ich bin, weiß ich nicht. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Auf bin ich Aufklärerin. Ich bin irgendwie keine Aktivistin. Das finde ich, das klingt so... Das hat mittlerweile auch so viel an sich. Ich finde es immer schwierig. Und dann so Influencerin ist auch irgendwie so ein komisches Wort. Content Creator wird auch nicht so ernst genommen. Also ich finde es immer schwierig, mich zu beschreiben.
Ich verstehe das und ich verstehe auch, wenn man sagt, okay, Aktivistin, das klingt immer gleich so ein bisschen kämpferisch. Aber kämpferisch ist ja auch nicht unbedingt schlecht, weil Aufklärung bedeutet ja auch manchmal einen Kampf gegen Windmühlen und gegen, wie soll man sagen, eingerostete Ressentiments, eingerostete Vorstellungen. Also alles in allem kann man sagen, du bist eine Präsenz im Social-Media-Bereich. Du gibst informative Inhalte über auch dein persönliches Schicksal, was sehr intim, was dich sehr vulnerabel macht, was dich aber auch ultra stark macht. Und ich finde es einfach äußerst beachtlich. Und bevor wir heute in die Thematik des Kinderwunsches sprechen oder einsteigen, wollen wir dich auch nochmal auf einer kleinen persönlichen Ebene kennenlernen. Einfach mal ganz kurz nochmal gucken, wer ist diese Anna eigentlich? Deswegen haben wir 5 schnelle Fragen für dich vorbereitet und ich freue mich auf 5 schnelle Antworten von dir. So top of your mind. Also wirklich so ganz intuitiv. Die erste Frage, bist du bereit, mein Herz?
Ich bin absolut bereit und irgendwie auch nicht.
Sehr gut. Es ist wirklich der perfekte Status für diese 5 Fragen. Also, was war das Letzte, was dich richtig zum Lachen gebracht hat?
Mein Kind hat mich sehr zum Lachen gebracht. Der bringt mich jeden Tag sehr zu lachen, weil der ist 2 Jahre alt und der labert jede Scheiße und auch leider Scheiße immer nach. Und es ist super witzig, wie der redet. Und gestern Abend habe ich sehr herzlich bei Trash TV gelacht. Sommerhaus der Stars, große Empfehlung, wenn man ein bisschen abschalten will. Ich musste echt lachen. Es war schlimm, ja.
Das liebe ich sehr. Ich finde es auch schön. Ich meine, gerade wenn man sich beruflich mit irgendwie gehaltvolleren Inhalten auseinandersetzt und das dann so häufig sehr schlaue Menschen sagen, oh, ich lasse mich so richtig gern von Trash-TV berieseln und es ist einfach die beste Unterhaltung überhaupt. Ich finde es gut. Stabile Leistung. Und ein 2-jähriger Sohn, es ist auch ein geiles Alter, muss man dazu sagen. Da kommen auch so gerade diese Entwicklungen des Charakters kommen dann raus. Und dann nimmt man jeden Tag so, oh mein Gott, so bist du? Das ist dein Wesen? Das ist für mich eine Überraschung. Das finde ich cool. Schön. Bist du eher Kaffee oder Tee?
Kaffee und Stichwort, ich wollte den gerade nehmen. Witzig, dass du das fragst. Ich habe mir extra einen Cappuccino gemacht für die Folge.
So nämlich. Nochmal kurz mit Koffein nach vorne ballern. Das hilft immer. Sag mal, hast du einen Schreibtisch?
Nee.
Okay, dann Wohnzimmertisch, Couchtisch, sowas. Aber was darf niemals in deinem Arbeitsumfeld irgendwie fehlen? Let's call it Schreibtisch.
Ja, mein Handy.
So geil. Wir sind alle gleich. Wir sind alle die gleichen Menschen.
Ja, aber es ist ja mein Arbeitsutensil.
Das stimmt.
Also wenn ich mich filme oder Storys mache, mache ich das mit meinem Handy. Handy, AirPods, MacBook.
Also einfach so wirklich richtige Arbeitsutensilien.
Ja, ja, ja. Ich brauch's, sonst habe ich nichts. Nee.
Was möchtest du eines Tages noch lernen?
Auf beruflicher Ebene?
Nö, auf jeder Ebene.
Generell? Ich möchte gerne lernen, mir und meinem Körper mehr zu vertrauen wieder. Einfach wieder ein Gefühl für meinen Körper zu bekommen und auch das Gefühl von, mein Körper kann gewisse Situationen schaffen, dass ich nicht so eine Unsicherheit mit mir haben muss. Generell alles rund um Vertrauen würde ich gerne mehr lernen. Überwiegend für mich selbst, weil das Vertrauen in andere Personen habe ich, aber in mich selbst nicht so.
Okay, lass uns da gleich nochmal einsteigen, weil das finde ich mega spannend. Das Letzte, und das können wir dann auch ganz, das gehen wir jetzt mal ganz schnell durch, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Das Lieblingsgericht deiner Kindheit, liebe Anna?
Gestampfte Möhrchen.
Und heute?
Melanzane alla Parmigiana.
Oh, ich fühl's! Eines der allerbesten. Es ist so köstlich.
Das kennen voll viele nicht.
Ja, und jeder, der sagt, oh, ich mag keine Aubergine, dann sage ich, halt dein Maul. Du hast noch nie Melanzane alla Parmigiana gegessen. Es ist so köstlich. Es ist quasi das Beste aus allem. Wir waren bei der Frage 4 an einem wirklich interessanten Punkt angelangt, dass du deinem Körper gerne wieder vertrauen möchtest. Hat das etwas zu tun mit dem Kinderwunsch und dem auch unerfüllten Kinderwunsch, den es lange gab und der Thematik, der du dich heute wieder stellst bei dem zweiten Kinderwunsch? Hat das etwas damit zu tun oder würdest du sagen, es ist was anderes?
Doch, definitiv hat das was mit dem jahrelangen Kinderwunsch zu tun, aber eben auch mit der Endometriose und der Adenomiose, weil mein Körper mir ja schon super oft gezeigt hat, dass er eh irgendwie so gefühlt macht, was er will. Ich würde behaupten, bei der Endometriose könnte ich eigentlich sogar sagen, mein Körper hat mir die richtigen Signale gesendet, weil ich habe wirklich 6 Jahre lang für meine Diagnose gekämpft, obwohl ich den Verdacht habe, also die Kurzversion hat mir einfach niemand geglaubt. Und da konnte ich ja voll gut auf meinen Körper vertrauen, weil ich ja wusste, okay, da ist irgendwas, das ist nicht normal, was ich hier für Beschwerden habe. Aber beim Kinderwunsch immer wieder jeden Monat erneut zu spüren, das hat nicht geklappt, weil ich das Problem bin. Ich weiß, so soll man nicht denken. Aber in medizinischer Sicht war ich einfach das Problem. Bei meinem Mann war alles in Ordnung, ein Glück. Ich hatte die Diagnosen, ich hatte die ganzen, ich sage mal liebevoll, Baustellen. Also wusste ich ja auch, okay, an mir liegt das. Und das habe ich ja bei jedem negativen Test, bei jeder Fehlgeburt, bei jeder gescheiterten künstlichen Befruchtung, habe ich das ja zu spüren bekommen. Und das hat mir einfach so das Vertrauen in meinem Körper irgendwie genommen, über all die Jahre hinweg. Und dann natürlich auch diese ganze Medikation, die ganzen Hormone, ich habe mich daran irgendwann voll gewöhnt und ich weiß noch, für mich war das ein sehr krass emotionaler Schritt, als ich dann mit dem Kleinen schwanger war und ich glaube so ab der 24., 25. Woche war ich mit meinem Behandlungsplan durch. Ab da habe ich irgendwie nur noch mal so ein bisschen ASS täglich genommen, aber ehrlich, das war für mich im Vergleich zu dem...
ASS sind kurz, das sind Blutverdünner. Ne? Also es ist letztlich Aspirin letztlich, ne? Ist ja nichts anderes.
Genau, es ist ähnlich. Und aber den ganzen, sag ich mal, anderen Scheiß, die ganzen Spritzen, ich habe auch Heparin, also Clexane, also auch für die Gerinnung, Blutverdünner lange gespritzt und noch andere Medikamente, Progesteron, um das mit aufzubauen. Und als dieser Punkt war, dass ich das nicht mehr brauche und dieser Zettel hing hier in der Küche, das war voll komisch für mich, weil ich wusste, okay, scheiße, das ist jetzt dieser Moment, jetzt muss ich ja meinem Körper vertrauen, jetzt muss ich dieser Plazenta vertrauen, die da auf einmal in mir ist. Jetzt muss ich diesem Wesen vertrauen, welches in mir ist und meinem Körper das Vertrauen schenken. Der rockt das jetzt bis zum Ende. Und ich hatte halt leider, ich spreche da nicht so gerne drüber, aber ich hatte eine sehr traumatische Geburt und habe da ja auch wieder gemerkt, dass mein Körper nicht mal das kann. Weißt du, was ich meine? Also das sind total... Ich weiß, dass diese Denkweise richtig doof ist. Und wärst du jetzt meine Freundin und du würdest mir das erzählen, würde ich dir sagen, du hast nicht recht. Weißt du, würde ich sagen, das ist totaler Quatsch, was du denkst. Ich würde wahrscheinlich mit dir schimpfen. Ich würde sagen, ey, bitte denk nicht so über dich. Aber mit einem selber geht man irgendwie ja meistens leider nicht so gut um. Und es war auch leichter, halt den Fehler bei mir zu suchen als bei anderen. Und das ist halt daraus resultiert, leider.
Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich hatte eine unentdeckte Präeklampsie in meiner Spätschwangerschaft. Und mein Körper hat mir eigentlich Signale geschickt. Oder ich habe sie später als so etwas wahrgenommen, wie mein Körper schickt mir Signale und ich ignoriere sie. Und ich kann meinem Körper nicht trauen. Und bei mir hat sich die Plazenta abgerissen in der 33. Woche, also zu früh. Sowieso, mein Plazenta sollte sich niemals abreißen, aber so ist es gekommen. Ich hatte sehr viel Blut im Bauch und meine Tochter ist zu früh auf die Welt gekommen, per Not, Kaiserschnitt. Es war fürchterlich, es war auch massiv traumatisch. Und ich hatte auch aufgrund einer anderen Geschichte, aber ein ähnliches Gefühl, das, was du gerade beschreibst, nämlich, dass mein Körper versagt hat und dass ich aber auch als Mutter, als Mensch versagt habe, da nicht hinzuhören, nicht zuzuhören, nicht genau hinzugucken. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, die Vorwürfe, die man sich im Nachhinein macht, die irrational sind und auch nicht korrekt, was du schon gesagt hast, ne? Was man halt niemals seiner besten Freundin oder einem anderen Vater oder einer anderen Mutter jemals zum Vorwurf machen würde, dass da nicht aufgepasst wurde, weil es etwas ist, was auch außerhalb der Kontrolle liegt. Das kann ich so gut nachvollziehen. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass dir das auch widerfahren ist, weil also alles, ich bin sowieso ein Kontrollmensch und alles, was außerhalb der Kontrolle liegt, da das macht einem wahnsinnige Angst. Und dann das Gefühl, mit seinem Körper nicht mehr in Verbindung zu stehen, also dass auch der Körper quasi außerhalb der persönlichen Kontrolle liegt, das ist so beängstigend, das bedauere ich sehr, dass dir das auch widerfahren ist. Ich verstehe, was du meinst.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das leider wirklich nur Menschen verstehen könnten, die Ähnliches erleben. Also jetzt unabhängig von der Geburt, sondern auch irgendwie beim Kinderwunsch oder mit anderen Erkrankungen. Das kann ja irgendwie in jedem Bereich sein, weil so auch so bei Social Media oder generell auch so manchmal in meinem Umfeld kann ich immer jeder nachvollziehen, warum ich so kontrollierend bin, also warum ich am liebsten alles geplant haben will und warum mich Dinge so auseinanderbringen, vor allem im Alltag, wenn was nicht funktioniert. Aber mein Leben hat halt irgendwie durch den Kinderwunsch auch so 5 Jahre unter Kontrolle gelebt und das ist gar nicht so schwer. Und ich weiß noch, nach der Geburt, also das Wochenbett war für mich auch ehrlicherweise einfach nicht schön, weil mir einfach auch wirklich irgendwie diese Brücke total gefehlt hat. Das kannst du dann ja wahrscheinlich gut nachempfinden. Und bei dir in deiner Situation dann nochmal schlimmer. Also der Kleine ist ein Glück in der 41. Woche gekommen, dem ging's gut, da war alles in Ordnung, ne? Also dafür bin ich auch total dankbar. Aber trotzdem hat mir irgendwie so diese Brücke gefehlt. Und eine Freundin hat dann irgendwann zu mir gesagt, weil ich überhaupt nicht drauf klarkam, Mama zu sein. Und ich habe mir das halt anders vorgestellt. Ich dachte so, nach diesen ganzen Jahren Kinderwunsch werde ich ab dem ersten Moment Purzelbäume machen. Aber mich in meiner Rolle als Mama zu identifizieren, fiel mir sehr schwer, weil ich mich bis dato mit dem Kinderwunsch identifiziert habe. Und das meinte eine Freundin dann zu mir. Sie meinte, Anna, das ist ja auch kein Wunder, du hast dich jahrelang mit diesem Kinderwunsch identifiziert und jetzt ist dieser Mensch da. Und das war für mich richtig surreal. Also auch diese Schwangerschaft, ich habe wirklich gehofft, dass sie ja zu spät kam, weil ich habe richtig gebraucht. Ich habe richtig gebraucht, das zu checken und irgendwie miteinander zu verknüpfen, dass man so sein Ziel erreicht hat, ne? Auch wenn der Weg dahin irgendwie schwierig war und auch klar, die Geburt habe ich mir anders vorgestellt, aber trotzdem bin ich dankbar, der ist hier, uns geht's gut. Aber irgendwie war so, das war so komisch in dem Moment. Das kann ich irgendwie gar nicht beschreiben.
Und das finde ich aber auch super spannend, weil ich meine, was du halt gerade auch, also sagt man auch häufig als Frau, auch häufig als Mutter nochmal irgendwie, wenn das Kind da ist und es quasi gesund ist oder wenn irgendwie alles dann am Ende des Tages doch noch gut ausgegangen ist und so, dafür bin ich dankbar. Ne? Also das gibt, es muss quasi immer der Beisatz erfolgen, ich bin aber auch dafür dankbar. Und eigentlich, also es gibt natürlich eine Gleichzeitigkeit der Dinge. Du kannst natürlich dankbar für etwas sein. Kannst du sein, dass das irgendwie, dass dein Kind auf die Welt gekommen ist und es keine Folgeschäden gibt oder sowas? Und gleichermaßen gibt es aber eben auch alles davor, was dich ultra verletzlich und auch ultra angreifbar macht für, weiß ich nicht, irgendwelche Meinungen von draußen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das immer wieder betont. Es ist okay, sich beschissen zu fühlen oder auch irgendwie wütend über einen Umstand zu sein und gleichermaßen dankbar sein zu können. Und das, wenn deine Geburt nicht leicht lief und vor allem der Weg zu der Geburt nicht leicht verlief, dann bedeutet das nicht, dass du gleichermaßen nicht wertschätzen kannst, dass es jetzt wiederum okay ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß voll, was du meinst und ich gehe da auch voll mit. Ich bin ehrlich, das ist bei mir mittlerweile ein kleiner Schutzmechanismus geworden, weil ich habe nach der Geburt einen unmenschlichen Shitstorm gehabt. Das haben viele gar nicht so mitbekommen. Es war wirklich sehr, sehr, sehr unschön und naja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen vom Thema weg, aber es fing eigentlich damit an, dass ich logischerweise nach der Geburt nicht direkt gepostet habe, weil es mir einfach schlecht ging. Und mein Mann ist ja Fußballer und der Verein hat einfach unabgesprochen am nächsten Tag erzählt, dass das Kind auf der Welt ist. Ohne halt darüber nachzudenken, dass die Frau von dem Spieler bei dem Verein auch in der Öffentlichkeit steht und dass der so auch mein Thema ist. Und dann haben sich halt viele irgendwie verarscht gefühlt, was ich ehrlicherweise sogar ein bisschen verstehen kann, weil die mich jahrelang begleitet haben. Und es war halt überall in den Medien und viele hatten halt das Gefühl, ich gehe jetzt mit Absicht offline und habe irgendwie diese Info verkauft, anstelle mal darüber nachzudenken, dass vielleicht was nicht gut gelaufen ist. Und ich habe so böse Nachrichten bekommen. Du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo das veröffentlicht wurde, wussten nicht mal alle meine Freunde, dass ich entbunden habe, ja. Nicht mal die wussten Bescheid, wie es gelaufen ist. Ich habe nicht mit meinem Vater irgendwie gesprochen. Und dann hat RTL halt auch noch den Namen veröffentlicht. Der wurde wohl irgendwie im Krankenhaus RTL weitergegeben. Und da war halt bei mir irgendwie vorbei. Und dann habe ich auch ganz lange nicht darüber gesprochen, was passiert ist. Und das hat dann wieder voll viele getriggert, haben alle immer gemeint, ich würde Drama machen, aber ich war einfach nicht bereit dafür. Ich habe auch bis heute nie den medizinischen Grund für den Ausgang genannt. Das werde ich auch nie tun, weil ich gar nicht möchte, dass jemand darüber irgendwie urteilt. Ich teile eh schon genug, denke ich mir. Also da muss ich jetzt auch mal dann irgendwie auf mich achten. Aber als ich dann geteilt habe, wie es halt eben so ungefähr abgelaufen ist, war halt alles voll mit Kommentaren. Ja, sei doch froh, dass du nicht gestorben bist. Mein Kind lag 3 Tage auf der Intensivstation. Ich konnte mein Kind 5 Tage nicht sehen. Ich konnte mein Kind danach nicht sehen. Sei doch froh, dass du dein Kind am Abend noch gesehen hast. Sei doch froh, dass es euch gut geht. Und ganz ehrlich, to be honest, ich bin das auch. Und im Verhältnis bin ich dankbar, dass ich mein Kind nach, 3 Stunden oder so sehen konnte. Aber in dem Moment war es scheiße für mich. Und es ist immer noch ein Trauma für mich. Und es gibt immer Menschen, denen geht es schlechter. Auf der ganzen Welt. Es ist auch immer beim Kinderwunsch so. Und das hat mich so getriggert, dass ich seitdem, und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo das alles so frisch war, konnte ich auch nicht dankbar sein. Also bin ich ganz ehrlich. Also da dachte ich mir nur so, warum soll ich jetzt dankbar sein, dass ich schon wieder eine Scheiße habe? Also ich meine, ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt schon genug Kacke am Dampfen. Ich war dankbar für mein Kind, gar keine Frage. Aber ich war trotzdem auch, ich wollte einfach auch mal was Kacke finden. Ich wollte nicht immer alles gut heißen müssen. Weißt du?
Ich fühle es wirklich sehr, weil ich habe mich enorm geschämt, als ich konnte mein Kind nicht so früh sehen. Das ist aber auch völlig egal, weil es geht jetzt hier nicht um die Vergleich. Also, weißt du, es geht ja nicht um den direkten Vergleich irgendwie, wer heute ist schlimmer. Als ich mein Kind das erste Mal gesehen habe, habe ich nichts gefühlt. Gar nichts. Ich war einfach nur stumpf, weil ich auch erschöpft war, weil es alles fürchterlich anstrengend war für mich. Und ich habe mich dann, ein paar Wochen, nachdem ich das alles irgendwie erstmal, nachdem sich der Staub gesenkt hat, habe ich erst so ein bisschen reflektiert, welche Emotionen ich hatte nach der Geburt. Und ich habe mich fürchterlich gefühlt, weil ich war in dem Moment, als ich mein Kind das erste Mal gesehen habe, überhaupt gar nicht irgendwie emotional erreichbar, sondern einfach nur, ich weiß nicht, was ich zu tun habe. und ich möchte eigentlich nur schlafen. Und das ist etwas Ultrapersönliches und was wahnsinnig, eine wahnsinnig vulnerable Situation. Also Geburt generell und auch der Weg dorthin ist extrem vulnerabel. Man, in dieser Verletzlichkeit jemanden noch anzugreifen, weil es ja irgendwo anders nochmal schlimmer lief, das ist einfach nicht fair, weil ich glaube, es sind doch einfach saupersönliche, sehr individuelle Empfindungen, die du da hast. Und manche Leute haben vielleicht eine höhere Resilienz und das macht sie nicht zu einem besseren oder zu einem schlechteren Menschen. Es ist einfach so und es gibt immer schlimmere Schicksale, aber das bedeutet nicht, und das habe ich auch beispielsweise in meiner Therapie, die ich dann später machen musste, weil ich einfach nicht klar damit kam, dass das nicht so lief, wie ich es wollte, verstanden. Es bedeutet nicht, dass ich schwächer oder weniger wertvoll bin. Und das ist etwas, was gerade für Menschen, die eben bedauerlicherweise und auch unfairerweise damit Schwierigkeiten haben, überhaupt ein Kind zu bekommen. Sie sind nicht weniger wert. Und es wird halt nur wenig offen darüber gesprochen, dass es genauso zu der Realität gehört, als Mutter, als Frau, dass Menschen eben Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Und ich finde deswegen deine Arbeit und die Offenheit, mit der du darüber sprichst, so wahnsinnig wichtig, weil es extrem vielen Leuten hilft. Denn ein Fakt ist beispielsweise, dass jedes sechste Paar hierzulande ungewollt kinderlos ist. Das ist einfach, es ist Teil unserer Gesellschaft. Es ist Teil unserer bunten, wunderschönen Gesellschaft, dass auch Leute es eben nicht mal so easy haben. Und dass es nicht mal so easy läuft. Wie stehst du dazu?
Ich denke halt auch vor allem eben aufgrund dieser ganzen Vergleiche trauen sich viele halt gar nicht darüber zu sprechen. Weißt du, dass sie, also Menschen, die allgemein nicht so gerne offen mit den Themen umgehen, was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil dafür gibt es andere, die offen reden, jetzt so wie dich oder mich oder auch mittlerweile andere Creator. Aber die würden gar nicht erzählen, dass das Kind auf diesen Umweg gekommen ist, sondern die würden halt einfach diese Dankbarkeit im Vordergrund stellen. Und ich glaube, das ist so unser gesellschaftliches Problem. Ich meine, wir kennen das alle. Ich habe das auch manchmal, wenn ich zu Hause bin und irgendwie so versinke in mein Mitleid oder gerade alles kacke finde. Manchmal tut es mir auch schon gut, mich zu vergleichen und mir zu denken, boah, okay, Anna, guck dich mal um. Du hast einen tollen Mann, du hast ein tolles Kind. Manchmal braucht man das für sich. Aber in solchen Situationen, genauso wie beim Kinderwunsch, ist auch schwierig, ne? Weil ich stelle mich ja auch nicht hin und sage zu anderen, also ich hatte 11 künstliche Befruchtungen, du hast nur 10 Monate Sex gehabt. Was ist wohl schlimmer? Würde ich never ever tun. Weil in dem Moment sind 10 Monate jeden Monat Sex zu haben und immer einen negativen Test zu haben. Für die Person ist das ja das Schlimmste, was sie gerade erlebt. Also ich meine, also da muss man auch gar nicht vergleichen. Und allgemein der unerfüllte Kinderwunsch wird ja auch von der Tragweite damit verglichen, wie man trauert, wenn man einen Menschen verliert, ja. Und das finde ich ist eigentlich das allergrößte Beispiel dafür. Hat der Professor Dr. Tevis Wischmann, ist ein Psychologe aus Heidelberg, der hat sich auf den Bereich Kinderwunsch spezialisiert und auch Frauen mit Endometriose und Fehlgeburten. Und als ich in Heidelberg gelebt habe, war ich bei dem in Therapie und ich stehe immer noch öfters mit ihm im Austausch. Der hat auch mehrere Bücher geschrieben. Ich supporte ihn gerne, weil die Bücher sind einfach, finde ich, die bringen einen krassen Mehrwert. Die sind sehr, sehr, sehr fachlich und intensiv. Aber man versteht Gedankengänge. Und als ich verstanden habe, boah, Anna, das ist wirklich krass, was du da irgendwie auch durchmachst, konnte ich mich selbst auch viel besser akzeptieren und mich auch irgendwie stärker fühlen. Das klingt so komisch, aber das war für mich nicht mehr so Larifari, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das halt kein Spaziergang ist. Erst recht nicht für Menschen, die in der Kinderwunschklinik sind und auch für Menschen mit super vielen Fehlgeburten. Also das ist nicht schön, egal in welcher Woche das ist. Für die Person ist das zu dem Zeitpunkt ja ein Verlust.
Ich habe 2 sehr enge Freundinnen. Eine davon, bei dem 9. Anlauf hat es geklappt. Eine andere ist immer noch im Prozess. Und beide sagen zu mir, sie hassen den Begriff Kinderwunschreise, weil sie sagen, das klingt, als würde man auf eine Reise gehen, auf einen Urlaub gehen, und so fühlt es sich für sie gar nicht an, sondern es ist halt etwas, wo sie durchschreiten müssen. Es ist eher ein Tal als aufs Berg. Wie stehst du zu dem Begriff?
Ich finde es voll interessant, weil ich verwende den voll gerne. Also ich bin auch einer, die das öffentlich verwendet, weil es für mich auch irgendwo eine Reise ist. Und eine Reise muss ja nicht immer schön sein. Also wer sagt denn, dass Reisen immer schön ist? Das ist ja das Gefühl von einem selbst. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist eine Reise 9 Stunden im Auto nicht immer schön. Oder 12 Stunden im Flieger oder keine Ahnung was. Und für mich hat das dieses Gefühl, ich habe meine Reise für mich visuell im Kopf, konnte ich diesen Weg besser annehmen. Weil der ist ja eh schon negativ genug. Und dann hatte ich das Gefühl, das Wort Reise trifft es für mich besser. Mit Umwegen, mit Stolpersteinen, mit einer Autobahn, wo es so schnell geht. Also so, das ist so dann für mich meine Metapher. Weil diese Reise ja von jedem individuell ist. Und deshalb, also ich als, sag ich mal, aufklärende Person finde den Begriff immer gut, weil ich glaube, dass man sich damit besser in dem Sinne identifizieren kann, wie du im Disclaimer gesagt hast, den ich, by the way, sehr toll fand, aber ich wollte dir nicht reinreden. Es ist halt sehr individuell. Und so ist auch jede Reise individuell. Wir alle haben andere Möglichkeiten. Damit meine ich nicht nur finanziell, wobei das leider auch ein großes Thema ist, sondern auch mental und körperlich. Wir alle haben ein anderes Gefühl von, hast du eben auch schon gesagt, Erschöpfung. Jeder hat seine eigenen Grenzen und deshalb nutze ich das Wort Reise gerne. Aber ich finde es interessant, wie deine Freundinnen das wahrnehmen, weil so habe ich das zum Beispiel nicht wahrgenommen. Ich habe nur schon öfters auch mal gedacht, vielleicht ist es dadurch zu harmlos dargestellt. Aber da dachte ich mir, nee, also mein Weg ist eigentlich gar nicht harmlos dargestellt und deshalb gleicht sich das ganz gut aus.
Ich glaube, das ist aber der richtige Punkt, den du ansprichst. Und das ist, also du in deiner Rolle und auch in deinem Mut, öffentlich dich so verletzlich zu machen, das zeigt halt auch gleich, also es strahlt ja auch zurück auf eine gewisse Stärke. Wenn man das in seinem persönlichen Umfeld macht, dann fühlt sich das vielleicht eben nicht mehr an wie eine Reise, sondern wie eine Belastung. Ist es natürlich so oder so, ne? Aber so wie etwas.
Wollte ich gerade sagen, also.
Genau, da hast du komplett recht.
Ich finde es jetzt auch nicht schön. Also es ist keine Kreuzfahrt.
Nee, da hast du total recht. Entschuldige, das wollte ich so natürlich auch gar nicht darstellen, sondern wenn man das in der Isolation macht, also eben nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Und das, wie gesagt, erfordert extrem viel Mut, das auch zu machen, sich verletzlich zu machen. In der Öffentlichkeit ist ja auch immer, sich angreifbar zu machen. Aber dann hat vielleicht so ein Begriff wie Reise was Bestärkendes. Und für meine Freundinnen, das weiß ich sehr genau, die sagen halt, sie reiben sich eher daran auf, weil sie sich nicht abgeholt fühlen von dem Begriff.
Nee, das nehme ich auch gar nicht so auf. Ich finde es voll interessant, die Ansicht. Ich glaube, ich habe dieses Gefühl von Reise auch, weil damals so relativ in der ersten, zweiten Therapiestunde, die ich hatte bei dem Tevis Wischmann, da war ich mit meinem Mann noch ein, zweimal da und da hat er uns tatsächlich empfohlen, so eine Art Fahrplan zu machen. Und deshalb war ab dem Moment für mich, das ist unsere Reise und auch das mit meinem Partner zusammen als gemeinsame Reise anzusehen. Also ich glaube, das sind wirklich dann einfach unterschiedliche Denkweisen und deshalb nehme ich das auch gar nicht als Kritik wahr, weil das ist ja eben, da sind wir beim Empfinden und ich habe das immer als unsere Reise angesehen und wir hatten unser Reiseziel, wir hatten aber auch einen Reisestopp und wir hatten unsere Reiseumwege, sag ich mal. Und klar kann man diesen Fahrplan, den man sich da macht, auch nicht komplett einhalten. Aber ich fand das schon manchmal ganz gut, weil das ist auch oft eine Frage, die mir gestellt wird, wenn ich mal Q&As mache, wo meine Grenzen waren oder wie ich die Grenzen setzen konnte. Und die konnte ich nur durch Kommunikation setzen, gemeinsam mit meinem Ehemann. Und so, dass wir uns eben einen ungefähren Plan machen, dass wir wissen, okay, bis wohin wir gehen wollen.
Das spiegelt ja auch wieder so ein bisschen zurück auf das, was du anfangs gesagt hast, was ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann, nämlich diese so in der Kontrolle sein, Fahrplan machen und sich irgendwie selber persönlich aufzumalen, wie weit man gehen kann, um sich nicht selber in den absoluten Erschöpfungszustand zu bringen. Aber erzähl uns mal ganz kurz, wenn du möchtest, natürlich soweit du gehen magst, über deine persönliche Geschichte. Was ist passiert?
Meine persönliche Geschichte ist relativ lang und ich möchte auch dazu sagen, dass ich sicherlich da nicht immer ein Vorbild war, weil ich so ein bisschen über Leichen gegangen bin, also über meine eigene Leiche so gefühlt, weil ich einfach nur funktioniert habe und ich gar nicht auf irgendwelche Signale gehört habe. Also ich war wirklich so wie so eine, das beschreibe ich immer ganz gerne, auch in Interviews, ich war wie so eine Computerfigur, die so von Level zu Level hüpft und bloß nicht runterfallen darf. Ich hatte at the end 11 künstliche Befruchtungen. Daraus resultierte 9-mal ein Embryotransfer, also dass ein Embryo eingesetzt wurde. Wir hatten 3 Inseminationen, das ist einfach, Spermien werden gut aufbereitet vorher, also natürlich die von meinem Mann, logischerweise in meinem Fall, dann kann ja auch Spende sein, und dann mittels Katheter eingesetzt, sodass sie direkt, sag ich mal, da sind, wo sie hin sollen. Das ist vor allem für Frauen interessant, die keine Eileiter mehr haben oder verstopfte Eileiter haben, wo dann eben die Spermien nicht durchdringen können. Und das hatten wir dreimal und natürlich auch ganz viele Zyklen, die einfach irgendwie hormonell gesteuert waren, weil meine Eileiter waren frei. Meine allererste Schwangerschaft war tatsächlich auch auf, ich finde, natürlicher Weg klingt immer so doof. Ich hasse auch natürliche Geburt, wo ich mir so denke, also Kaiserschnitt ist jetzt unnatürlich oder, also ich meine, aber ich weiß nicht, wie es sonst durch GV, Geschlechtsverkehr, keine Ahnung, Sex, was weiß ich. Wir wissen ja alle, wie ein Kind entsteht und das Kind ist durch Sex entstanden, nicht durch Labor und Biologen, sondern durch Sex. Das heißt, dieser Weg, der war immer frei. Wir wussten, okay, es geht irgendwie. Bei mir waren die Probleme halt einfach maßgeblich woanders. Und daran haben wir halt natürlich auch oft festgehalten. Und immer, wenn wir so Pausen von künstlichen Befruchtungen gemacht haben, weil ich halt einfach keine Pause machen konnte, haben wir die halt genutzt. Und ich war häufiger so ganz langsam soft stimuliert und dann halt immer in Absprache mit der Kinderwunschklinik, Eisprung ausgelöst, Geschlechtsverkehr. Und das haben wir von 2018 bis 2022 gemacht. Also ich war 22 im Dezember das letzte Mal in der Kinderwunschklinik und dann, also man verlässt die Kinderwunschklinik mit einem Herzschlag. Das ist der Moment, wo dann die für mich Reise in der Kinderwunschklinik beendet war. Und genau, das ist so die Kurzversion von der ersten Reise, sage ich mal, zu dem Kleinen.
Und nach dem Herzschlag, der Herzschlag blieb und es ist okay gewesen, dann die Schwangerschaft?
Genau.
Mit dem Herzschlag hast du die Kinderwunschklinik verlassen. Wie war für dich die Erfahrung im Umgang mit den ÄrztInnen und in der Klinik?
Ich habe eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß jetzt aber auch ehrlicherweise nicht, ob ich in einer privilegierten Bubble war, weil ich habe immer sehr gute Kinderwunschkliniken gehabt. Wir sind halt aufgrund des Berufes meines Mannes, der ist Fußballer, sind wir häufiger mal umgezogen und dementsprechend rein aus logistischen Gründen haben wir dann natürlich auch die Klinik gewechselt und ich hatte immer tolle ÄrztInnen, also wirklich, ich bin immer gut betreut worden, ich habe mich immer voll abgeholt gefühlt, also ich habe eigentlich wenig oder kaum negative Erfahrungen dahingehend gemacht, muss ich sagen.
Hättest du dir Informationen vorab mehr gewünscht oder warst du aufgrund der Geschichte, deiner persönlichen Geschichte auch informativ einfach so drin in dem Thema? Was würdest du dir wünschen?
Ich selbst bin halt voll die Maus, dass ich mich krass informiere. Also ich studiere gefühlt das, was ich gerade erlebe. Deshalb hatte ich manchmal das Gefühl, ich weiß mehr als die Ärzte. Also ich habe mir auch wirklich immer neue Studiengänge durchgelesen. Das mache ich immer noch bei Themen. Ich lese mir diese ganzen Papers, ziehe ich mir rein auf Englisch, Deutsch. Ich war voll gut informiert und das lag einfach daran, dass ich mich selbst gut informiere. Und ich habe heute auch einfach schon immer viele Fragen gestellt. Deshalb hat mir dahingehend wirklich nichts gefehlt. Ich will damit nicht sagen, wenn man das nicht tut, dass man selbst schuld daran ist. Aber es ist leider Gottes wichtig, bei all diesen Themen selbst mitzuarbeiten, weil die ÄrztInnen haben nicht diese Kapazität, die Gedanken lesen zu können. Die haben vielleicht auch wenn es oft Privatkliniken sind, einfach zeitlich nicht die Möglichkeit. Und ich habe immer oft auch Fragen mir aufgeschrieben, damit ich die nicht vergesse, wenn ich die stellen möchte. Und ich war da halt einfach echt sehr interessiert. Also das bin ich auch heute noch. Ich möchte das wissen, ich möchte auch verstehen, was da mit mir passiert. Und ich glaube, das ist bei deinen Freundinnen auch, es sind so zwei Lager. Es gibt die wollen gar nichts wissen, damit die sich auch nicht zu viele Gedanken machen müssen. Also weißt du, damit gewisse Gedanken gar nicht aufkommen, weil die das Wissen dahinter gar nicht haben. Und ich bin ehrlich, das habe ich mir zum Beispiel voll oft gewünscht, nicht, dass ich die als naiv bezeichnen würde, aber ich selber wäre gerne naiver manchmal gewesen. Auch in Bezug auf mich selbst einfach, ne?
Ja, ich verstehe, also auch aus der Form des Selbstschutzes vielleicht heraus. Allerdings, also bei meinen beiden engen Freundinnen ist es sehr ähnlich, ne? Also die haben sich so tief in die Materie reingearbeitet, weil es eben auch das persönlichste Thema überhaupt ist. Also mir ging es ähnlich, nachdem ich verstanden habe, dass ich eine unentdeckte Krankheit hatte. Da habe ich mich reingegraben, momentlich zu verstehen, was mit meinem Körper passiert ist. Und da kommen wir auch wieder zu dem Stichpunkt Kontrollverlust. Alles, was irgendwie außerhalb meiner persönlichen Kontrolle liegt, muss ich begreifen, damit ich damit umgehen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, mit dem du, so wie du dich jetzt auch charakterlich irgendwie beschrieben hast, dich ähnlich mit auseinandergesetzt hast. Möchtest du uns, wenn du möchtest, Anna, was genau waren deine persönlichen körperlichen Herausforderungen? Was ist bei dir der Fall gewesen?
Mein Fall ist so ein bisschen komplex und man kann den auch nicht so richtig greifen. Also auf der einen Seite hat die Endometriose seinen Beitrag geleistet, dass ich einfach echt nicht so gute Eizellen hatte. Meine Eierstöcke auch optisch einfach nicht so, sag ich mal, schön aussahen. Die Adenomyose hatte das Problem, dass meine Gebärmutterschleimhaut oft das Problem war, dass ich eine sehr krampfende Gebärmutter hatte.
Möchtest du das nochmal kurz erklären vielleicht? Ich glaube, Endometriose ist tatsächlich gesellschaftlich mittlerweile bekannter. Adenomyose, was genau ist es?
Adenomyose ist die Schwestererkrankung, sagt man mittlerweile, der Endometriose. Sie gilt mittlerweile als alleinstehend und es ist quasi das gleiche Problem, es sind Herde, Verwachsungen, aber in der Muskulatur der Gebärmutter. Also gar nicht so leicht zu entfernen, wie jetzt zum Beispiel ein Herd im Douglasraum, also im Bauchraum oder
irgendwo im Bauchfell oder.
Genau, oder ein Herd am Darm. Ne? Ich meine, teilweise werden ja auch Teile vom Darm entfernt, um Endometriose zu entfernen. Das ist natürlich auch wirklich sehr krass. Und das ist halt quasi das gleiche Spiel, nur innerhalb der Gebärmutter. Und die Adenomyose hat halt eben das Problem, dass dadurch die Einnistung erschwert werden kann. Viele Betroffene haben nicht so eine gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. Das kann natürlich auch generell ohne Adenomyose vorkommen, gerade auch so bei Frauen, die viele Ausschabungen oder ne, so hatten Progesteronmangel. Da gibt's ja diverse medizinische Gründe für. Dafür bin ich jetzt wirklich leider auch keine Ärztin. Aber das ist so bei der Adenomyose das Hauptproblem. Und meine Gebärmutter hat wirklich immer sehr doll gekrampft. Also man konnte auch voll oft so bei einem random Ultraschall sehen, dass ich richtig so venenartige Krämpfe in der Gebärmutter habe. Und das ist natürlich kein Wohlfühlort für ein Embryo, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war ein ganz großes Problem bei mir. Also auf der einen Seite, dass ich einfach sehr wenige und qualitativ schlechte Eizellen hatte, die sich oft halt dann auch nicht befruchten lassen haben oder nicht gut weiterentwickelt haben. Auf der anderen Seite war die Einnistung dann das Problem. Dann hatte ich Probleme mit der Gerinnung und auch immunologische Faktoren. Da bin ich dann bei einer Immunologin komplett gecheckt worden, wo ich aufgrund von mehreren immunologischen Faktoren sich herausgestellt hat, dass mein Körper eher, also jetzt vereinfacht gesagt, den Embryo eher abstößt, also dass der nicht genug arbeitet, um den Embryo anzunehmen, um zu versorgen. Das ist jetzt wirklich sehr laienhaft ausgedrückt. Und ja, das waren einfach ganz viele kleine Baustellen, die da zusammengekommen sind. Deshalb war ich war schon wirklich sehr komplex. Das haben auch immer die Ärzte gesagt. Und das fiel mir auch immer voll schwer, bei Instagram irgendwie so darzulegen und so an einer Hand zu erklären. Und deshalb sage ich auch immer wieder, egal ob in einem Q&A oder in Interviews, dass ich keine Angst machen will, wenn man Endometriose und Adenomyose hat, dass das immer so enden muss wie bei mir. Weil ich hatte einfach wirklich Pain. Ich habe wirklich so bei jeder Baustelle irgendwie was mitgenommen und bei mir ist dieses Gesamtkonstrukt da gewesen, was es einfach schwierig gemacht hat. Also es gibt durchaus Betroffene mit Endometriose und Adenomyose, die auf, jetzt wollte ich selber sagen, natürlichem Weg, die mit Geschlechtsverkehr schwanger werden, die vielleicht Nachhilfe brauchen mit Hormonen, aber die selbst auch ohne schwanger werden. Also es ist wirklich, es ist natürlich ein Thema, welches man ernst nehmen muss. Und ich finde es auch wichtig, dass es ernst genommen wird. Und ich glaube, dass viele, die Endometriose und auch Adenomyose nicht ernst nehmen oder nicht greifen können, für die braucht es diesen Schocker auch so ein bisschen, dass es einfach eine Erkrankung ist, die Menschen unfruchtbar macht. Also ich glaube, dass dieser Schocker wirklich auch irgendwie da sein muss. Aber gleichzeitig muss es auch nicht immer so sein wie bei mir. Also
ja, es ist ein komplexes Thema und es ist so wahnsinnig individuell, aber ich glaube, was mittlerweile, und da hilft ja auch die Aufklärung über den Umstand, also gerade Endometriose hat einen Bekanntheitsgrad in den letzten Jahren erreicht, weil es eben kein Einzelfall ist. Es ist nicht etwas, was mal eben irgendjemanden erwischt, sondern es ist einfach Teil der Weiblichkeit und der auch, es betrifft halt eben auch die Fruchtbarkeit. Das Gleiche gilt übrigens auch für Präeklampsie und Schwangerschaftsvergiftung. Das ist gar nicht so wahnsinnig selten. Und ich finde, wenn man dafür einen Nährboden schafft, um darüber zu sprechen, dann wird es eben auch Teil der Realität und auch der Normalität. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, weil wir uns sonst im Zweifelsfall alleine fühlen und glauben, wir sind fernab der Norm. Aber es gehört eben auch dazu, dass Menschen Endometriose haben, dass Menschen nicht auf durch Geschlechtsverkehr mal eben so schwanger werden. Es ist auch völlig normal, dass Menschen schwierige Geburten, traumatische Geburten erleben, schwierige Schwangerschaften. All das ist Teil der sogenannten Normalität. Und deswegen ist es wichtig und richtig, darüber zu sprechen und vielleicht auch manchmal in Kauf zu nehmen, dass das ein bisschen schockerhaft ist, weißt du. Aber das ist ja keine Angstmache. Es ist einfach Teil der Realität. Das ist schon ein Anliegen und ich finde es immer wieder bewundernswert, wenn Menschen, insbesondere Frauen in unserer Gesellschaft, weil wir haben es nochmal doppelt schwer, ohne dass wir direkt verurteilt werden, wenn wir ein Sprachrohr entwickeln. Und das machst du toll, gut und richtig. Wir kommen gleich auch noch zu einer sehr persönlichen Ebene und auch da, liebe Anna, kannst du gucken, wie weit du antworten möchtest oder nicht. Bevor wir das machen, es gibt immer eine Frage der Folge, die wir, eine Art Umfrage, die wir bei Spotify online stellen, wo die HörerInnen abstimmen können. Und ich finde es immer sehr spannend, weil das auch so ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft, der Elternschaft ist. Und die Umfrage findet ihr wie immer in den Shownotes. Und die Frage der heutigen Folge ist, für all diejenigen, die sich angesprochen fühlen, hast du dich in deiner Kinderwunschzeit manchmal allein oder gar unverstanden gefühlt? Und ich freue mich über eure Abstimmung. Die ist natürlich wie immer anonym. Bin sehr gespannt. Liebe Anna, körperlich ist eine Sache, mental ist eine andere Sache. Aber wie hat sich das psychisch für dich angefühlt? Wie belastend war das?
Während der Reise war das Körperliche für mich belastender im Vergleich zu der psychischen Reise. Natürlich hatte ich da auch meine Downer bei jeder Diagnose, die dazu kam, bei jeder Fehlgeburt und jeder Tag, wo der Anruf kam, sie sind leider nicht schwanger, jeder negative Test hat mich natürlich auch irgendwie sehr berührt. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Tränen verloren, aber ich muss sagen, so dieser Knackpunkt, wie heavy das für meine Psyche eigentlich war, der kam erst während der Schwangerschaft. Also ich glaube, so ab der 15., 16. Woche werde ich nicht vergessen, habe ich so gefühlt meine Hebamme heulend angerufen und hat sie zu mir gesagt, boah Anna, endlich heulst du, endlich weinst du. Sie meinte, du warst wie so ein Roboter, endlich. Und die war richtig erleichtert, dass ich weine. Und sie hat halt voll recht, weil bis dato war ich wie so ein, es gab diesen einen Weg, ich war wie so ein kleiner Roboter, bloß keine Gefühle ranlassen, wieder zu negativ denken, aber auch nicht so richtig freuen, einfach so irgendwie so mitgehangen, mitgefangen, weil ich halt so viele Ängste in mir hatte. Und dann kam das so richtig hoch und dann bin ich auch tatsächlich während der Schwangerschaft, war ich noch zwischendurch immer in Therapie, weil ich wirklich, ich hatte wie so Flashbacks, ich habe so die ganze Kinderwunschreise während der Schwangerschaft angefangen zu verarbeiten, also auf psychischer Ebene. Und das war für mich schon sehr krass und da bin ich auch immer noch dran oder das verarbeite ich immer noch ein Stück weit, weil ich da einfach erst realisiert habe, dass das schon eigentlich echt heavy war und dass ich schon irgendwie voll gelitten habe. So kleine Triggerpunkte hatte ich dann immer mal im Alltag, die ich gar nicht so richtig benennen kann oder auch selber manchmal nicht so begreifen konnte, die mich einfach enorm irgendwie getriggert haben, wo ich gemerkt habe, dass mich das schon irgendwie voll verständlicherweise mitgenommen hat.
Ich hatte das auch, also natürlich ist bei mir eine andere Geschichte. Bei mir war die Geburt eben traumatisch und sie kam zu früh. Und es ist bei mir, es kam alles so schockartig in wenigen Minuten letztlich. 2,5 Jahre hat es bei mir gedauert, Anna, bis ich verstanden habe, dass ich eine Wunde davon getragen habe, die bis zu dem Zeitpunkt nicht geheilt war. Und Heilung findet sowieso in dem klassischen Sinne wie jetzt irgendwie nicht statt, sondern es findet maximal eine Integration, eine Vernarbung des Erlebten. So. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil man kommt schnell in den Funktionieren-Modus, ne? So, wenn man sagt, okay, jetzt ist es irgendwie, dieser Punkt ist jetzt geschafft und jetzt muss ich irgendwie als schwangere Du nach diesem langen Prozess bist letztlich irgendwie in Funktioniermodus gegangen. Jetzt ist das Kind dort am Gedeihen, jetzt kommen wir zu der nächsten Station und man kommt relativ schnell immer in diese Situation, so was ist der nächste Schritt, ohne dass man reflektieren kann oder darf, was eigentlich passiert ist und dann sich zu gestehen, dass da halt eben auch Verletzungen stattgefunden haben, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig offensichtlich sind. Das ist ein sauschwerer Prozess. Und das ist auch etwas, was man, das braucht erstmal Raum. Und das finde ich sehr nachvollziehbar, dass du ja, letztlich, ne, deine Hebamme sagte, wie so ein Roboter, aber du hast halt einfach nach etwas funktioniert, weil du es halt auch letztlich wolltest und auch irgendwie musstest so.
Ich habe dadurch halt auch unterdrückt, ne, muss man ganz klar sagen. Also ich habe schon bewusst auch funktioniert, weil ich wusste, wenn ich jetzt jeden Monat da am Boden zerstört bin, was ich hätte sein können, dann kann ich ja nicht weitermachen. Also es war gar nicht so für mich so, weil das ist ja auch immer dieses Thema, wenn du negativ denkst, dann klappt das nicht oder wenn du irgendwie viel weinst, dann funktioniert das nicht oder keine Ahnung. Das war bei mir gar nicht das Thema. Also wirklich kein Stück hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt zu viel weine, dann klappt irgendwas nicht. Aber ich konnte so ja nicht so gut weitermachen, wenn ich so weine oder wenn ich so bin, wie ich bin. Zu dem Zeitpunkt, deshalb habe ich lieber funktioniert, mich damit abgelenkt, was für Diagnostik ich noch machen kann, was ich jetzt auch in meiner Welt verbessern kann. Klingt natürlich so doof, aber was ich optimieren kann. Gibt es einen Schlüssel zu etwas, was wir noch nicht erahnen? Das war so meine Art von Therapie währenddessen. Und deshalb meinte ich, zu Beginn habe ich ja irgendwann gesagt, dass ich da nicht so das optimale Vorbild in dem Sinne bin, weil im Nachhinein hätte ich es anders gemacht, weil das tat mir nicht gut.
Deswegen macht es dich letztlich auch zu einem optimalen Vorbild, weil es ist halt äußerst menschlich. Also ich glaube generell in der Rolle der Frau, Hand aufs Herz, müssen unterdrücken wir wahnsinnig viel und dann auch noch in der Rolle als Mutter, in, egal in welcher Konstellation. Deswegen, es macht dich so nahbar und es ist so wahnsinnig wahr, weil ich glaube, viele Menschen fühlen das. Und wenn du auch heute sagst, in einer Selbstreflexion, du hättest etwas anders machen können, wie denn, wenn es doch so wahnsinnig dringlichst war, in dem Moment sich so zu verhalten, um irgendwie weiter agieren zu können. Also das ist ja auch etwas, sich selbst irgendwie dann auch ja verzeihen zu können oder irgendwie anerkennen zu können, dass man genau richtig gehandelt hat, wie auch immer das aussah. Vielleicht war es auch irgendwie eine Form der Unterdrückung oder eine Selbstverletzung oder so, mentale Selbstverletzung meine ich damit. Das ist schon in Ordnung und wir müssen das auch irgendwie anerkennen. Und ich glaube, Anna, dass das etwas ist, was sehr viele Menschen nachvollziehen können. Deswegen bist du am Ende des Tages, weil du dich vulnerabel zeigst, ein Leuchtturm in diesem Feld. Ich finde es gut und ich finde es richtig und wir sollten uns da auch mitfühlend und solidarisch irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wenn wir so eine Scheiße durchschreiten, dann sind wir alle richtig krass.
Dankeschön. Aber was mir trotzdem wichtig war, dahingehend zu sagen, ist, dass es dann doch auch manchmal gut tut, vielleicht eine Pause zu machen. Weil ich habe mich halt immer schwach gefühlt, wenn ich pausiere. Dadurch wollte ich halt funktionieren und das rückblickend, also würde ich auch jetzt, wir haben ja einen zweiten Kinderwunsch, in diesem Ausmaß, also ich finde sowieso beim Kinderwunsch geht man eh über seine Grenzen. Das würde ich nicht nochmal so machen, wie ich das damals getan habe, weil ich da schon wirklich sehr in meiner eigenen Welt war und das hat ja eben auch dazu geführt hat, dass ich die Schwangerschaft ja auch gar nicht so richtig genießen konnte, weil es mir psychisch einfach total scheiße ging. Und das hätte ich halt gerne anders gehabt, ne? Aber es ist eh hätte Fahrradkette. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern, das weiß ich auch. Aber ja, es hätte auch damals, egal wer das zu mir gesagt hätte, ich hätte wahrscheinlich trotzdem keine Pausen gemacht, ne? Aber trotzdem wollte ich das einfach nochmal dazu sagen, dass man auch den Weg softer gehen kann.
Finde ich total super. Ich glaube trotzdem, was ich mir heute sage, wie ich Dinge hätte anders machen können, es ändert halt auch nichts um den Umstand. Und ich finde, die Offenheit, die du da letztlich auch an den Tag legst, die brauchen wahrscheinlich andere Leute, um dann trotzdem mit ihrem persönlichen Struggle ganz individuell umzugehen. Und vielleicht können wir alle mal endlich milder mit uns sein. Wir Eltern, wir Mütter insbesondere, wir Frauen generell. Vielleicht können wir alle mal ein bisschen milder mit uns umgehen. Das ist auch ein super wichtiger Aufruf am Ende, dass wir mit uns sprechen wie mit der besten Freundin und nicht so streng mit uns selber ins Gericht gehen, weil das tun so, so viele Menschen. Aber es ist halt so schwer. Es ist halt so schwer, sich so freundlich zu behandeln, wie man andere Leute behandeln würde. Ist einfach sau schwer. Und ich verstehe, dass du das nicht gekonnt hast. Und ich bedauere das, aber ich verstehe das. Du sprichst heute öffentlich über dieses Thema. Was bewegt dich dazu?
Bewegen tut mich erstmal dazu, dass ich mich nicht verstecken will, weil das damals, als ich noch nicht öffentlich darüber gesprochen habe, einfach auch super anstrengend war, immer so zu tun bei Social Media, also dadurch, dass ich den Job halt so mache und mein Leben teil war, das sehr anstrengend, das zu verheimlichen und so zu tun, als würde es mir gut gehen, obwohl es mir einfach nicht gut ging. Und dann ist auch noch ein großer Bewegpunkt, eben das Unverständnis der Gesellschaft und dass wir irgendwie so ein kleiner Teil in der Gesellschaft sind. Dabei sind wir von den Zahlen und Fakten her ein sehr großer Teil in der Gesellschaft. Und dass viele noch dieses Denken haben, so, okay, man geht da jetzt in der Klinik, bekommt eine Spritze und ist schwanger. Oder auch so Sätze wie, adoptiert doch einfach, wo ich mir so denke, ja klar, ich gehe wohin und ich hole mir da ein Kind ab. Also ich meine, da ist so viel an fehlende Info bei diesem Themenbereich, bei den Menschen. Und klar, wenn man grundsätzlich sagt, jemand kann nicht nachvollziehen, warum man eine künstliche Befruchtung macht, die Person würde lieber adoptieren, das ist ja was ganz anderes. Wirklich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber schon allein dieses Wort einfach und diese ganzen ungefragten Ratschläge und Tipps, ich meine, das ist alles immer nett gemeint, aber ein Ratschlag ist halt auch ein Schlag. Und es ist so mein Lieblingskalenderspruch irgendwie, weil das will man impliziert damit ja irgendwie auch, dass die Person einen Fehler macht. Und dann kommen da immer alle Leute mit ums Eck und sagen, du nimmst das alles viel zu persönlich, du bist so dramatisch. Aber nee, wenn man mir sagt, du musst das so machen, weil das ja gerade nicht klappt, dann sagt man mir auch, du machst gerade was falsch, weil das nicht klappt und weil du das noch nicht getan hast. Und das ist ein blödes Gefühl geben. Und das einer Person zu sagen mit einem unerfüllten Kinderwunsch, finde ich schon mal völlig falsche Adresse, weil eins kann sicher sein, egal ob eine Person so informiert ist wie ich oder vielleicht nicht so viel informiert sein will, man setzt sich so intensiv mit seinem Körper auseinander. Allein schon, dass man in einer Kinderwunschklinik ist und gleichzeitig auch mit einer chronischen Erkrankung, man ist jeden Tag, muss man sich mit seinem Körper auseinandersetzen. Also man macht schon genug, um das irgendwie, sag ich mal, besser handeln zu können. Und das sind so für mich immer ist der größte Ansporn, weiterhin aufzuklären. Und tatsächlich auch so richtig so dumme Kommentare und so manchmal auch vielleicht auch so beleidigende Sachen und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein größter Ansporn, weil wenn ich da nur so ein kleines bisschen so einen Fußabdruck hinterlassen kann. Ich will, wie gesagt, nicht die Meinung der Menschen ändern, weil ich kann, also wenn jemand wirklich sagt, boah, nee, für mich ist dieser Weg, künstliche Befruchtung, ist einfach nicht mein Weg, dann will ich die Meinung nicht verändern. Ich möchte nur erreichen, dass man andere dann nicht verurteilt. Also ich finde, das sind halt immer, ist ja Unterschied und das vergessen ja viele, ne? Die Meinung immer aufzwingen und dabei zu verurteilen. Aber ganz ehrlich, bei mir gibt's auch, also ich denke mir auch ganz oft bei Social Media, oh mein Gott, und schütte meinen Kopf, aber ich würde halt nicht verurteilen oder der Person das irgendwie sagen.
100%. Also ich meine, in diesem ganz individuellen Rahmen, den wir jetzt gerade besprechen, es ist gar nicht so eine wahnsinnig große Seltenheit, dass Leute ungewollt kinderlos sind. Ne? Also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, jedes sechste Paar ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Also wir sollten da auch schon einmal kurz unseren über den Tellerrand hinaus blicken können, dass das Teil der Normalität ist, dass Menschen ungewollt kinderlos sind. Und noch ein kurzer Fakt, seit 1997 wurden in Deutschland über 412.000 Kinder durch IVF geboren. Und das ist eine Zahl, die kann man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Es ist einfach Teil der Realität. Also hört auf, darüber eure persönlichen Meinungen zu bilden. Und was noch das, was du gerade gesagt hast, dieses Judgen, dieses Beurteilen oder Verurteilen, gerade unter Eltern. Es findet quasi, also alsbald man Mutter wird, befindet man sich gesellschaftlich unter einem Brennglas der Beurteilungen von außen und bedauerlicherweise auch häufig von anderen Eltern. Und ich finde, wir sollten wirklich immer wieder darin betonen, lasst uns alle gegenseitig ein bisschen in Ruhe, lasst Milde walten bei anderen Eltern, auch wenn wir was auf Social Media sehen, was du halt gerade sehr schön bildlich beschrieben hast, worüber man so ein bisschen den Kopf schüttelt, sich selber dann zu ermahnen, Alter, okay, die machen das so. Ich glaube, es gibt ein paar Themen, da gibt es ganz klare Meinungen, Stichwort irgendwie, weiß ich nicht, Impfen von Masern, Mumps, Röteln, sowas halt. Aber ansonsten ist es irgendwie, alle Eltern geben irgendwie ihr Bestes und es ist immer genug. Und ich mag dieses schnelle Reinstolpern in diese Urteilsfalle, weil irgendwie da eine mehr oder weniger Screentime, ein Quetschi mehr oder weniger, also ganz diese kleinen Stellschrauben, da sollte man sich freimachen und dann insbesondere bei solchen vulnerablen Geschichten, bei solchen wirklich verletzlichen Geschichten, wo man verletzlich ist. Und das ist von Kaiserschnitt bis eben Endometriose. Es ist wichtig, dass wir Verständnis entwickeln für die individuellen Schicksale. Und es kotzt mich einfach massiv an, dass man so schnell in so eine Urteilskraft kommt, gerade bei Social Media.
Ja, vor allem, weil wir ja auch alle unterschiedliche Möglichkeiten haben, ne? Und das vergessen immer viele. Also wir alle haben einfach, das meinte ich ja eben auch schon, egal auf welcher Ebene, finanziell, freizeittechnisch, arbeitstechnisch, die eigene Resilienz, mental, also körperlich, wir alle haben halt irgendwie andere Möglichkeiten. Dabei will ich jetzt niemanden irgendwie schlechtes Gewissen machen, die kein Kind bekommen wollen. Da ganz ehrlich, ich würde niemals darüber diskutieren, weil ich finde, jede Entscheidung muss man akzeptieren und auch das ist ja voll okay. Aber ich verstehe nicht, warum die Menschen, die halt einen unerfüllten Kinderwunsch haben, nicht noch mehr supportet werden, eben weil wir die Möglichkeiten haben beim Medizinischen, weil es IVF, ICSI gibt, Insemination, weil wir mittlerweile voll weit sind und das ist doch toll, wenn Kinder so entstehen. Also ich meine, wenn man eine Erkrankung hat oder ein Problem hat, geht man auch zum Arzt. Und die Unfruchtbarkeit entsteht ja oftmals aufgrund einer Problematik oder einer Erkrankung. Nicht immer. Also es gibt ja auch wirklich Menschen, da bleibt es einfach unentdeckt, was die Problematik ist. Aber im großen Kern können wir doch voll dankbar dafür sein, dass es das irgendwie gibt. Also das sind auch immer so Sachen, das verstehe ich einfach nicht. Aber ich glaube, man kann auch nicht immer alles verstehen. Das musste ich echt lernen in den letzten Jahren.
Nee, genau. Aber was würdest du dir in der Hinsicht wünschen? Also was glaubst du, was braucht es noch, um da so ein bisschen mehr Aufklärung, Verständnis und Informationsfluss zu gewährleisten? Was glaubst du, was braucht es?
Also in erster Linie natürlich noch mehr Aufklärung, noch mehr Menschen, die darüber sprechen. Aber ich glaube, ein ganz, ganz, ganz großer Punkt ist, aktuell werden ja kaum Kosten übernommen für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. Die Bedingungen sind einfach super veraltet. Man muss mindestens 25 sein, wo ich mir damals schon dachte, ja, YOLO, ich war mit 21 unfruchtbar. Also habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Wer sagt denn, dass ich erst ab 25 bereit bin, Mutter zu werden? Meine Mama hat mich mit 20 bekommen und ich habe eine richtig tolle Mama. Also von daher, also ganz ehrlich, das Alter ist ja nicht irgendwie genauso wie die Altersgrenze nach oben bei Frauen. So Ü40 darf man keine Kinder mehr kriegen, wo ich mir so denke, wer sagt das? Also ich meine, finde ich irgendwie total veraltet. Auch, dass man verheiratet sein muss, denke ich mir auch. Also lieber zwingen die laut Gesetz, jemanden zu heiraten, anstelle, dass sie einfach aus Liebe dieses Kind bekommen wollen. Also ein Kind ist viel bindender. Also super viele Faktoren. Und ich glaube, wenn das endlich mal optimiert wäre, da habe ich ja auch schon seit Jahren eine Petition. Wir haben 115.000 Unterschriften, also wirklich viele Unterschriften. Und trotzdem bekommen wir absolut kein Gehör in der Politik. Und ich glaube aber, wenn dieser Knotenpunkt mal weg wäre, dass mehr Kosten übernommen werden, damit auch mehr Menschen geholfen wird, würde dieses Thema auch in der Gesellschaft besser angenommen werden. Weil das würde ich mir wirklich wünschen, dass sich das mal ändert, dass das wieder angehoben wird. Und das ist ja leider ein großer Rückschritt. Könnte ich mich ewig drüber unterhalten, sind super viele Punkte, wo ich der Meinung bin, dass sich vor allem eben auf gesellschaftlicher Ebene einiges ändern muss.
Gesellschaftlich und gesetzlicher Ebene, ganz offensichtlich, ne? Also, das ist ja schon etwas. Und du hast natürlich auch in einer Sache recht, wie in so vielen Belangen in unserer Gesellschaft, dass erst, wenn sich auf gesetzlicher Ebene etwas ändert, dann wird es auch in der Gesellschaft ankommen. Und wir kommen jetzt gar nicht mal so langsam, weil wir haben sehr lange gesprochen und ich danke dir wirklich sehr für dieses tiefgreifende und smarte Gespräch und deinen smarten Input. Aber wir kommen so langsam zum Ende und let's wrap it up, Anna. Wenn du 3 Top-Tipps für die HörerInnen da draußen hast, welche wären das?
Ich gebe keine Tipps. Also ich finde, Tipps geben ist für mich das Schlimmste überhaupt. Also wenn ich überhaupt einen Tipp gebe, dann ist das zu tun, was einem selber am Herzen liegt. Und mein allereinziger Tipp wäre, dass man halt wirklich immer für sich selber einsteht. Dass man keine Angst hat, in der Kinderwunschklinik eine Frage nicht zu stellen, dass man nicht so viel Angst davor hat, verurteilt zu werden, dass man sich so ein bisschen für sich einsetzt und auch offen darüber spricht.
Du bist krass. Wirklich, ich finde, das hat mir wirklich richtig viel gegeben, dieses Gespräch. Ich hab super viel rausgenommen. Sehr kluge Gedanken, die du hier heute mit uns geteilt hast. Und ich finde es auch richtig geil, dass du sagst, nee, ich gebe hier keine 3 Tipps, das ist Blödsinn. Aber eine Weisheit hast du auf jeden Fall mitgegeben, nämlich steht für euch ein. Und das ist in vielen Lebenslagen wichtig, ganz sicher in dem Bereich des Elterndaseins oder Eltern werden wollen und so. Und das finde ich wunderschön, sehr gut formuliert, auf den Punkt. Vielen Dank, Anna. Danke.
Ich danke dir und vielen Dank, dass ihr euch diesem Thema widmet. War vor ein paar Jahren nämlich generell, also nicht auf euch bezogen, generell noch gar nicht so gängig und ich freue mich immer über jede Anfrage, deshalb habe ich mich auch sehr über diesen Podcast gefreut. Danke an euch alle, erstmal an dich für das schöne Gespräch, ich fand es auch sehr schön. Und auch an die ganzen Menschen, die hinter diesem Podcast stehen, sind ja auch immer einige.
Sind einige, ja, das stimmt. Und da hast du recht, Liebe geht raus an Rossmann an dieser Stelle. Anna, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder begegnen und unser Gespräch vertiefen oder fortführen können. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt kannst du dich ganz in Ruhe deinem tollen Sohn widmen und beim nächsten Mal sprechen wir dann wieder über eine neue Facette unseres Elterndaseins. Falls ihr da draußen Gedanken, Fragen, Feedback, Input zu dieser oder anderen Folgen habt, dann schreibt uns bitte gerne. Schreibt mir auf Instagram unter @frieda.levin oder rossmann@rossmann_babywelt oder schreibt eine Mail an babywelt-podcast@rossmann.de. Und wenn euch, wenn dir unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da und drückt auf den Follow-Button, um keine Folge mehr zu verpassen. Mein Name ist Frieda Levin und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.